Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des SFB 1242 Podcasts, veröffentlicht am 12.03.2024. Mein Name ist Peter Kohl und ich sitze zusammen hier mit Nikolas Wörl. Hallo Nikolas.
Hallo, da sind wir wieder und für uns fühlt es sich wirklich so an, als wären wir wieder da, auferstanden. Nicht von den Toten, aber von viel, viel Arbeit, denn wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir, ja, große Aufgaben vor uns hatten und die haben wir mittlerweile überstanden, kann man glaube ich sagen, ne?
Ja, also ich glaube, man kann sogar sagen, wir haben sie letztlich, soweit wir das sagen können, mit Bravour gemeistert. Wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt, haben gezeigt, was alles so passiert ist in den vergangenen Jahren. Aber es war auch wirklich eine sehr, sehr intensive Arbeitsphase, muss man schon sagen. Und ich glaube, alle waren dann doch froh, als der Tag auch endlich da war und als auch der Tag oder die zwei Tage der Begehung dann geschafft waren.
Genau, lass uns noch kurz nochmal für die Leute, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, sagen, es geht darum, so ein Sonderforschungsbereich geht erstmal 4 Jahre, darf dann verlängern und man darf insgesamt 2-mal verlängern, aber wenn man verlängern möchte, dann bekommt man eine sogenannte Begehung, also man muss nochmal einen Antrag schreiben, einen Verlängerungsantrag. Und dann kommen Gutachter an die Universität, die sich eben angucken, was man gemacht hat. Das heißt, man darf sich selber präsentieren. Und das war genau diese große Aufgabe, von der ich gerade gesprochen habe und von der du gesprochen hast. Wir mussten uns halt im Vorfeld überlegen, was wollen wir präsentieren, wie, mit welcher Gewichtung. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, dass wir ordentlich gearbeitet haben über die letzten Jahre, aber man muss es ja auch rüberbringen, ne? Man muss es auch zeigen. Es sind halt nicht nur die hochklassigen Veröffentlichungen, die man dann geschrieben hat, sondern muss man eben auch zeigen, dass man, also wie man es präsentiert, ist ja jedem klar eigentlich, dass es auch davon abhängt, wie man sich präsentiert. Aber natürlich auch die Frage, hat man denn überhaupt Ideen für die nächsten 4 Jahre? Das muss man ja auch nochmal darstellen. Und das haben wir als Team, als Sonderforschungsbereich, das ist gerade schon gesagt, glaube ich, gut gemacht. Zumindest sind wir jetzt erstmal zufrieden. Das, viel mehr kann man dazu eigentlich leider nicht sagen, ja. Denn das endgültige Urteil, also ob dieser SFB dann verlängert wird, das passiert später bei einer Gutachtersitzung im Jahr, im Mai. Solange müssen wir uns jetzt gedulden. Wir haben natürlich schon, wenn man so will, Schulnoten bekommen. Man wurde schon beurteilt, aber selbst die sagen jetzt erstmal nicht viel, weil wir werden auch verglichen mit anderen Sonderforschungsbereichen und muss man eben gucken, ob es dann am Ende reicht. Aber ich glaube, das hast du gerade schon ganz gut gesagt. Wir können, glaube ich, schon mal ganz zufrieden sein. Wir haben das gezeigt, wie wir es zeigen wollten. Ja, und wenn man selber schon mit seiner Arbeit zufrieden ist, ist es schon mal gut.
Ja. Und also man könnte jetzt ja meinen, so ein Ding wäre irgendwie ein Selbstläufer, ne? Man wird beurteilt von anderen Wissenschaftlern, von denen die meisten auch aus dem Bereich kommen. Also die meisten waren schon Physikerinnen und Physiker, gab auch einen Mathematiker dabei. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, die beurteilen uns gut und wir beurteilen die das nächste Mal gut, so ungefähr. Aber das ist schon wirklich eine sehr kompetitive Sache und da werden schon auch sehr ernste Fragen gestellt und da wird auch schon mal der Finger in eine Wunde gelegt. Das war das letzte Mal bei der letzten Verlängerung so, dass zum Beispiel Geschlechterparität einfach bei weitem nicht erreicht war und dass da viel zu tun war und da gab es dann sehr kritische Nachfragen. Da haben wir aber auch Fortschritte gemacht. Aber die Fragen, die gestellt wurden, die waren alle fair, aber teilweise muss man schon eben gucken, was ist jetzt eine vernünftige Antwort darauf. Also ein Selbstläufer ist das so auf keinen Fall.
Nee, ganz und gar nicht, denn warum ist es kein Selbstläufer? Weil natürlich die Fördermittel begrenzt sind. Ne? Die stehen vorher fest. Man weiß, wie viel Geld man für Sonderforschungsbereiche hat. Und da bewerben sich natürlich mehr Sonderforschungsbereiche, als es Geld gibt. Also von da, also allein da aus dieser Tatsache siehst du bereits, dass es ein Wettstreit quasi ist und dass manche dann gefördert werden und manche nicht gefördert werden. Also man muss sich da schon ins Zeug legen. Und ich meine, im Prinzip ist das natürlich auch, das ist ja auch eine gute Sache eigentlich. Ja. Naja, also man will sich ja auch verbessern. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Dinge genannt werden, die man besser machen kann. Manche Dinge liegen halt mehr oder weniger in der eigenen Hand. Ne? Du hast gerade angesprochen, dass wir eben gerade in der ersten Förderperiode, wenn man sich angeguckt hat, hätte man sagen können, okay, wir Hätten eigentlich gerne mehr weibliche Doktorandinnen auch im Sonderforschungsbereich, aber das ist natürlich schwierig. Ne? Also das ist leider so, dass in der Physik im Moment dass du weniger weibliche Studierende hast. Das ist ja halt einfach so. Und da musst du gucken, wie du da mehr Leute in deinen Forschungsbereich kriegst. Wir bemühen uns. Und wir sind da, du hast gerade schon gesagt, wir waren da sehr, sehr erfolgreich. Also wenn man sich dann die Zahlen anguckt, dann liegen wir halt schon besser als der übliche Schnitt. So. Also wir sind da schon oberhalb. Aber da geht natürlich immer noch mehr. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Genauso Thema First Generation Scientists, also Leute, die in der ersten Generation an die Uni kommen, da stehen wir ziemlich gut da tatsächlich.
Und ja, da sind wir in einem speziellen Umfeld hier im Ruhrgebiet, muss man sagen. Ja. Also die Universität Duisburg-Essen hat sich das relativ früh auf die Fahnen geschrieben, dass das etwas ist. Mein Strukturwandel ist einfach das Ruhrgebiet. Ne? Also nachdem die Zechen irgendwann zugemacht wurden, musstest du dir ja überlegen, wo soll die Jugend hin? Oder wo wollen wir Arbeitsplätze haben in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wo auch immer. Und da war eine Idee natürlich Bildung. Ne? Deswegen wurden in den 70er Jahren hier in der hier im Ruhrgebiet viele neue Universitäten gebaut. Das heißt, diese Idee, und da ist ja ganz klar, aus diesen ganzen Arbeiterfamilien kommen natürlich Studierende aus Familien, wo noch nie jemand studiert hat. Und da muss man auch sagen, das ist gar nicht mal so trivial, ne? Wenn das Konzept Abitur machen, studieren in deiner Familie noch nie eine Rolle gespielt hat, dann kostet das ein wenig Mühe, aus dieser Denkweise rauszukommen. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr schön, dass das etwas ist, was sich unsere Universität, also die Uni Duisburg-Essen, auf die Fahne geschrieben hat. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass die Uni schon besser ist als der bundesweite Schnitt. Und dass unser SFB aber noch mal besser ist als unsere Uni. Also, ja, dass wir das wirklich leben. Und das finde ich wirklich, das finde ich auch richtig toll, muss ich sagen.
Ja, nee, genau. Und das Thema finde ich eben auch so gut und so wichtig, dass wir auch beschlossen haben, dass wir dem noch eine ganze Podcast-Episode in Zukunft auch widmen möchten und eben mal mit so First-Generation-Scientists ins Gespräch kommen und euch dann daran auch teilhaben lassen.
Bist du eine First-Generation-Akademiker?
Nee, bin ich nicht. Bist du einer?
Ich glaube, streng genommen nein, aber ich fühle mich so, weil mein Vater mit dem zweiten Bildungsweg angefangen hat zu studieren. Also der hat spät Abend Realschule gemacht, dann Abitur noch später gemacht und hat dann studiert. Und ich war da schon auf der Welt, dann habe ich gesehen, dass er noch zugange war an der Uni. Und irgendwie fühle ich mich deswegen immer noch so ein bisschen so, als wäre das nicht das Normal für unsere Familie, sage ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich bin ich es dann nicht, streng genommen. First Generation PhD, das gab es in meiner Familie noch nicht.
Ja, ist ja auch was. Ja, genau. Dann vom Thema First Generation PhD machen wir einen kurzen Schwung zum Thema First Generation Podcaster.
Sehr gut. Ja,
Wir haben nämlich vor einer Weile einen Podcast-Workshop hier in der Uni organisiert. Gemeinsam mit Theresa Schredels-Eker und mit anderen Leuten, die wir eingeladen haben. Und da wollten wir einfach mal das Medium-Podcast noch ein bisschen vorstellen und Leuten die Möglichkeit geben, einen Podcast eben mit uns aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und da haben wir eine Episode mit Florian Kühne aufgenommen. Florian arbeitet in der AG Bovensiepen. Und dieses Gespräch mit ihm soll Teil der heutigen Podcast-Episode sein.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Podcast-Workshop. Der ist uns wichtig. Also naja, wir beide haben ja einen Podcast-Hintergrund. Also wir haben ja auch schon, jetzt mal abgesehen von diesem SFB-Podcast, haben wir privat schon Podcast gemacht. Und wir mögen ja das Medium für die Wissenschaftskommunikation, weil es einfach viel, viel einen Platz lässt, viel Freiheit, Formatfreiheit. Also man kann beliebig tief in so ein Thema gehen. So eine Podcast-Folge kann ja eine gewisse Länge haben. Deswegen mögen wir das ja wahnsinnig als Medium für die Wissenschaftskommunikation. Und deswegen war das für uns ja eigentlich so ein Herzensding zu sagen, okay, lass uns mal so einen Workshop anbieten an der Universität, wo also aus allen Bereichen eigentlich Leute hinkommen konnten. Also tatsächlich, streng genommen, hatten wir es beim ersten Mal ein wenig thematisch eingeschränkt. Ne? Es ging um Materialwissenschaften, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, Material Science, wobei wir den Begriff dann sehr weit gefasst haben irgendwann. Also so ungefähr, wenn du aus einem Material bestehst, dann bist du Materialwissenschaftler und darfst mitmachen.
Wir hatten eine Astronomin, glaube ich, dabei, ne? die hat Sterne beobachtet, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall Material. Ja. Das ist, würde ich sagen, klassisch jetzt keine Materialwissenschaften, aber genau, wir haben es etwas frei interpretiert. Warum? Weil wir ja das Medium so lieben und weil wir, glaube ich, in diesem Workshop auch mehr, ich scheue mich ein bisschen, das Wort unterrichtet zu sagen, aber mehr gezeigt haben als nur Wissenschaftskommunikation durch Podcasts, sondern ich glaube, Podcasting, also Interviews geben, fördert ja auch so deine Kommunikationsskills, ja. Also überhaupt mal Sachverhalte zusammenzufassen, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, welche Worte kann ich wählen oder welche Fallhöhe sollte ich wählen für meine Erklärung. Ich glaube, das sind Skills, die brauchst du so oder so in deinem Leben. Egal, ob du jetzt in der Wissenschaftswelt bleibst oder später in die Wirtschaft gehst, wo du eben auch schnelle Ideen vermitteln musst. Selbst in deinem Privatleben, in einer Beziehung macht es manchmal Sinn, dass man gut kommunizieren kann. Genau, deswegen war das für uns auch eine Herzensangelegenheit, diesen Workshop zu machen. Vielleicht ganz kurz, Workshop heißt, wir hatten ein Theorieteil, ne, also so ein Vormittag, wo wir ein bisschen Theorie gemacht haben, also warum ist das gut für Wissenschaftskommunikation, der Podcast, was sind überhaupt Podcasts, welche Formate gibt es, wir wollten mal zeigen, welche Formate es gibt, ne. Wir haben ja vorgestellt, es gibt ja Monologe im Prinzip, könnte man machen, es gibt Dialogformate, sowas wie wir jetzt hier, wir machen Interviewformate. Also sowas haben wir vorgestellt, um einfach mal so ein Spektrum zu zeigen. Und dann hatten wir eine Recording-Session, ne, einen Tag, wo die Leute dann aufnehmen konnten. Wir konnten dabei sein, mussten wir aber nicht. In diesem Fall waren wir dabei in Form von dir. Also du hast das Interview mit Florian geführt. Genau. Und dann hat man noch eine, also so eine Post-Processing-Session, ne, wo wir die Leute, wo wir den Leuten gezeigt haben, wie man schneidet oder mastert.
Genau, also da wollten wir auch, dass die Leute den Prozess eigentlich von vorne bis hinten auch mal mitmachen und selber ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich bedeutet, einen Podcast zu haben und ihnen damit auch die Möglichkeit geben, eben vorbereitet zu sein für einen möglichen eigenen Podcast.
Mhm. Ja. Genau, und jetzt war natürlich aus dem SFB 1242 war eben auch ein Teilnehmer dabei, Florian. Mhm. Und das Gespräch jetzt während des Workshops war so gut, dass wir jetzt gesagt haben, okay, das müssen wir eigentlich nicht nochmal aufnehmen. Ich glaube, ihr erwähnt manchmal diesen Workshop, ne?
Ja, genau. Also der wird mal erwähnt, nicht wundern. Aber das Gespräch ist einfach, finde ich, sehr schön geworden, weil Florian einfach toll erklärt, was er da macht. Also er beschäftigt sich mit dem Elektronentransport in Metallen, was jetzt wirklich kein ganz triviales Thema ist. Und er bringt es aber ganz schön auf den Punkt.
Ich freue mich drauf. Ich habe es noch gar nicht gehört. Deswegen freue ich mich natürlich jetzt ganz besonders, das zu hören. Und vielleicht können wir auch noch kurz Werbung machen. Diese Podcast-Reihe, da ist, oder so muss man sagen, aus diesem Workshop ist eine Podcast-Reihe entstanden. Ne? Mhm. Die heißt Science Chatter Ruhr. Und wenn man danach sucht, dann kann man da noch ein paar sehr, sehr schöne Aufnahmen finden. Das Schöne an diesem Workshop war, dass wir den Leuten relativ frei gelassen haben, worüber sie denn reden wollen. Also sie konnten, jetzt wie Florian, über ihre, ich sag mal, harte Wissenschaft sprechen. Aber man konnte auch andere Themen finden, über die man immer mal sprechen wollte. Also wir hatten in der Vorbereitung auch Themen diskutiert, die sich darauf beziehen, wie ist es, wenn man aus dem Ausland zum Beispiel nach Deutschland kommt und da studiert oder seinen Doktortitel macht, gibt es da Fallstricke, sollte man auf was achten? Finde ich ein super interessantes Thema, weil wir als Deutsche uns ja nie Gedanken so machen, wo da besondere Schwierigkeiten liegen. Also finde ich super spannend. Und dann gab es die Astronomin hat ein sehr schönes Interview gegeben über, wie sie das eigentlich, wie, also Astronomie macht man ja, sofern man nicht den Planeten verlässt, auf irgendwelchen hohen Bergen. Und da fand ich halt auch schön, dass man da irgendwie mal einen Einblick kriegt, wie sowas dann aussieht und wie da so Messkampagnen dann ablaufen. Also von daher, also wer mal abseits vom SFB 1242 mal hören möchte, wie Forschung aussieht, lohnt es sich da auch nochmal reinzuhören.
Genau. Ja, dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Gespräch mit Florian und dann bis bald.
Bis bald.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Episode von Science Chatter Ruhr. Mein Name ist Peter Kohl und ich sitze hier zusammen mit Florian. Hi Florian.
Ja, hallo Peter. Schön hier zu sein. Ich bin Florian Kühne, ich bin Physiker an der Universität Duisburg-Essen und ich arbeite da in der Festkörperphysik in dem SFB 1242 an ultraschneller Nicht-Gleichgewichtsdynamik.
Ja, sehr cool. Ich arbeite auch in dem Sonderforschungsbereich. Ich mache da so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schülerlabor und eben zum Beispiel einen Podcast-Workshop. Und über den haben wir uns jetzt hier zusammengefunden. Da erklären wir eben ein bisschen interessierten Leuten, wie man einen Podcast aufnehmen kann. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und zwar hast du gesagt, du möchtest gerne über Elektronen sprechen und Elektronen, die fliegen.
Genau, also ich wollte generell, deswegen bin ich ja bei diesem Workshop dabei, mal lernen, wie ich das denn so in die breite Menge tragen kann, was ich denn so an wirklich fundamentaler Forschung im Labor mache, weil wir stehen wirklich in unserem Laserlabor und wir machen sehr grundlegende Forschung, die Anwendung in vielleicht 10 Jahren hat, weil wir halt verstehen wollen, wie bewegt sich so ein Elektron überhaupt in einem Metall auf einer ganz fundamentalen Ebene. Was man erstmal denkt, dass wir das schon seit 100 Jahren verstanden haben, aber da gibt es halt wirklich noch viele offene Fragen, die halt auch dann jetzt in diesem Sonderforschungsbereich bearbeitet werden. Wo wir uns besonders anschauen wollen, was machen denn eigentlich diese Elektronen, wenn ich die durch einen Reiz von außen, wie zum Beispiel Licht, in einen angeregten Zustand bringe und dann wollen die Elektronen, also wie gehen die Elektronen wieder zurück in ihren Gleichgewichtszustand? Und was man sich da eigentlich ganz pragmatisch erstmal vorstellen kann, ist auf einer ganz großen Skala ist, wenn ich einen Metallstab nehme und mir dann vorstelle, ein Teil davon ist in der Sonne und der andere Teil ist im Schatten, dann weiß jeder, der Metallstab in der Sonne erwärmt sich, aber diese Wärme, die transportiert sich dann durch das Material. Und das nennen wir generell dann auf so großen Skalen diffusiven Transport, weil dort stoßen die Elektronen dann wirklich sehr oft miteinander, weil wir reden hier von Sekunden oder Minuten, in denen das passiert. Und dann passieren sehr viele Stoßprozesse bei den Elektronen. Und so entsteht dann dieser Wärmegradient. Das kennt man ja, dass dann ein Teil ist kälter und deswegen wandert die Wärme dann zu dem kalten Teil des Metalls. Und wenn ich das Licht dann ausschalte, das wäre dann wieder mein Gleichgewichtszustand, dann wird sich die Wärme gleichmäßig über den ganzen Stab verteilen. Und was uns dann aber interessiert ist, was passiert denn wirklich auf diesen kurzen Zeiten, also wir nennen, bei uns heißt es dann ja auch die Ultrakurzzeitphysik. Da reden wir dann im Femtosekundenbereich, das ist so 10 hoch minus 15 Sekunden. Das ist wirklich schwer, sich das vorzustellen, aber wir reden hier dann von den Zeitskalen, wo sich die Atome bewegen. Wir können in den ersten Femtosekunden wirklich annehmen, dass die Atome stillstehen und nur die Elektronen sich bewegen. Und ja, was passiert denn dann eigentlich in diesem Transport, wenn die Elektronen noch gar nicht viel miteinander gestoßen haben, sondern in erster Näherung fliegen diese Elektronen erstmal frei in einem Metall herum? Und das wollen wir halt untersuchen.
Kurz zur Femtosekunde nochmal. Es ist einfach eine unfassbar kurze Zeit, 10 hoch minus 15 Sekunden. Das kann man sich ja kaum vorstellen, was das eben eigentlich bedeutet. Und deswegen haben wir nochmal nachgeguckt, also in einer Femtosekunde bewegt sich Licht 0,3 Mikrometer weit, also noch nicht mal ein Millimeter. Und 0,3 Mikrometer ist ungefähr so die Hundertstel Dicke eines menschlichen Haars. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Ich meine, Licht ist für uns quasi unendlich schnell gefühlt.
Genau.
Aber im Femtosekundenbereich wird eben auch Licht irgendwo langsam und legt keine große Strecke mehr zurück.
Genau, also wir sind quasi in diesen Größenbereichen dann, weil man stellt sich auch immer vor, das Licht von der Sonne, das lernt man irgendwann dann in der Schule, dass das, obwohl die Sonne so unendlich weit weg ist, dass er relativ schnell bei uns ist, das Licht. Aber wenn wir dann wirklich in diesen Femtosekunden-Zeitskalen sind, bewegt sich für uns alles relativ langsam. Und die Konsequenz daraus ist dann auch für uns, dass wir an sehr, sehr dünnen Proben arbeiten müssen. Das hast du ja schon gesagt, dass sich das Licht nur durch so ein Hundertstel von einem Haar bewegen kann in der Zeit. Und das habe ich dann tatsächlich auch einmal nachgerechnet. Unsere Proben, die sind in der Nanometergröße, die sind so 50 Nanometer dick. Und das wäre dann ein Tausendstel von einem Haar.
Ja.
Und das gucken wir uns dann an, wie die Elektronen durch ein Tausendstel des Haars durchfliegen und was die denn da machen in diesem Bereich.
Ja, abgefahren.
Ja. Da ist auch sehr viel Forschung reingegangen, erstmal diese Proben überhaupt zu machen, bevor wir daran forschen konnten. Also da haben einige Gruppen vor uns mehrere Doktorarbeiten dran verbracht, diese Proben herzustellen. Aber ich dachte, wir reden dann jetzt mal über die schönen Experimente, die wir jetzt daran machen können, dank den Vorgängern in der Forschung, die halt auch wirklich, das waren fundamentale Forschungen, einfach mal zu gucken, wie kann man diese sehr, sehr dünnen Schichten herstellen.
Mhm. Was für Materialien schaut ihr euch da an?
Also wir arbeiten hauptsächlich an Metallen. Besonders als Modellsystem verwenden wir Eisen und Gold. Das hat einen ganz pragmatischen Grund. Wir haben an der Rückseite der Proben immer Eisen, weil das Licht sehr, sehr gut aufnimmt. Jeder kennt das, wenn man eine glänzende metallische Oberfläche wie ein Eisen hat, dann absorbiert es das Licht sehr, sehr gut. Und diesen Effekt müssen wir auch nutzen, damit wir nicht einfach durch diese sehr, sehr dünne Probe durchscheinen. Also wir verwenden in unseren Experimenten, das sollte man dann vielleicht erwähnen, Laser. Also wir haben einen Laser, der einmal die Probe anregt und dann kriegen wir so eine eine erwärmte Verteilung, wäre falsch zu sagen, davon reden wir noch nicht, aber eine angeregte Verteilung. Der Laser hebt Elektronen in höheren Zustand an und dann nehmen wir die Elektronen, die wandern dann durch unser Material und dann schauen wir uns mit einem zweiten Laserpuls an, wie diese Elektronenverteilung da dann aussieht an der Oberfläche. Und ja, wir nehmen dann halt das Eisen hinten, weil da können wir sehr, sehr gut das Licht absorbieren und sehr, sehr viele Elektronen erzeugen. Und die Schicht, durch die das Material, wo das die Elektronen tatsächlich durch das Material wandern, da verwenden wir Gold, weil im Gold stoßen die Elektronen sehr, sehr wenig. Weil das war auch erstmal ein grundlegendes Problem in diesen Experimenten, dass im Metall stoßen Elektronen extrem schnell miteinander. Und wir wollen aber nicht diesen diffusiven Transport sehen, wo die Elektronen oft stoßen, weil das ist relativ gut verstanden. Sondern wir wollen halt wissen, wie sieht das denn aus, wenn die halt nicht so häufig stoßen. Mhm. Und deswegen ist da Gold ein ideales Material für, weil die Elektronen da sehr, sehr weite mittlere freien Weglängen haben. Das heißt, die durchschnittliche Stoßzeit oder Distanz dieser Elektronen beträgt ungefähr die Dicke unserer Proben. Das heißt, wir sind genau in diesem Mittelpunkt zwischen, die fangen jetzt gerade an zu stoßen, aber sie haben noch nicht sehr viele Stöße erlebt, aber sie haben halt auch nicht gar keine. Das würden wir gerne machen, aber das ist materialtechnisch nicht möglich, die Proben dann noch dünner zu machen. Ja. Da müssten wir wahrscheinlich dann noch unter den Nanometerbereich gehen, aber das ist einfach dann nicht mehr technisch möglich, da sind wir noch nicht.
Mhm. Bei den Stößen muss ich gerade auch dran denken, an so triviales Wissen über die Sonne, dass Photonen in der Sonne brauchen vom Mittelpunkt der Sonne, bis sie quasi sich aufmachen Richtung Erde, brauchen die ganz schön lange, weil eben die Photonen da auch immer wieder stoßen und abgebremst werden. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind, meine ich, mehrere Jahre, die eben so ein Photon braucht, bis es quasi durch die Sonne durch ist und dann quasi in gerader Linie ungestört Richtung Erde fliegen kann.
Genau, und das in gerader Linie ungestört fliegen, das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, weil was wir dann uns ja hinterher angucken, sind Elektronen. Und ich meine, man kennt das ja, man kann nicht einfach ein Elektron durch Luft schießen. Das kennt man maximal von einem Blitz. Dann ist das eine ionisierte Moleküle, die irgendwo die Luft ionisiert wird. Und dann sieht man halt in so einem Blitz so ein Elektron quasi oder eine Masse an Elektronen durch irgendein Material fliegen. Aber um dann tatsächlich diese Elektronen anzugucken, müssen wir im Vakuum des Weltalls arbeiten. Also wir versuchen wirklich im Ultrahochvakuum zu arbeiten. Wir sind da bei 10 hoch minus 12 Millibar.
10 hoch minus 12 Millibar, das ist dann auch eben ungefähr so die Bedingungen, wie sie im Weltraum herrschen.
Also Weltall ist halt wirklich druckfrei. Das habe ich nämlich auch dann nochmal nachgeguckt, ob man einen vergleichbaren Druck im Weltall angeben kann. Aber der Druck des Weltalls wird tatsächlich mit 0 Millibar angegeben. Da wird nicht mehr gesagt, dass da irgendwelche Partikel noch drin sind.
Man kann die Güte des Vakuums ja auch angeben, eben über die Teile, die noch verbleiben.
Genau, da kann man ja diese PPM-Angaben machen, wie quasi wie viele Parts per Million noch an Atomen drin ist. Ja. Das müsste ich aber auch tatsächlich einmal nachgucken. Das könnte ich jetzt nicht so direkt umrechnen. Mhm. Also ich glaube vergleichsweise die besten Vakuums, von denen ich weiß, die auch in diesen wirklich großen Large-Scale-Facilities sind, das ist so im 10 hoch minus 15er Bereich dann. Es gibt Hochvakuum, das ist meist so von minus 4 bis minus 7. Dann gibt es das Ultrahochvakuum, da arbeiten wir drin, im Bereich von minus 7 bis minus 12. Und die sind dann in dem extremen Ultrahochvakuum, das ist dann über 10 hoch minus 12. Also wir sind quasi an der Grenze des Ultrahochvakuums.
Ja.
Das ist auch ein sehr kompliziertes Pumpensystem. Also wir haben 5 verschiedene Turbopumpen, die diese Kammer entlüften. Das kann man sich eigentlich ganz schön vorstellen. Also am Anfang, wenn man so einen leichten Unterdruck erzeugen will, nimmt man tatsächlich eine Membranpumpe und das ist eigentlich nichts anderes als ein Schlauch, wo man immer wieder mit einer Rolle drüber geht und die Luft nach hinten rausdrückt, aber keine Luft wieder reinlässt. Damit kann man so 1 Millibar erzeugen, indem man einfach immer wieder die Luft rausschiebt und danach fängt man dann an mit Turbopumpen, die im Endeffekt einfach auf einem Scherkraftprinzip funktionieren. Das sind sehr schnell drehende Rotoren und wenn dann halt Moleküle da drauf treffen, werden die nach hinten weg beschleunigt und dann durch die Membranpumpe rausgeschoben. Und wenn man dann halt immer mehr hintereinander schaltet, kann man einen immer größeren Sog quasi erzeugen in diesen Kammern.
Ja.
Damit kommt man dann so bis 10 hoch minus 9 und danach fängt dann das Hauptproblem an und das ist Wasser. Ah. Weil Wasser hat eine wunderbare Eigenschaft, dass Wasser, dadurch, dass es polar ist, liebt es sich, an jeder Oberfläche festzusetzen. Jeder kennt das, wenn es kalt wird, sieht man die Wassertropfen, die sich an der Glasscheibe bilden. Mhm. Und genau dasselbe passiert dann auch auf diesen sehr niedrigen Druckskalen, wo die komplette Kammer, man kann sich das wie einen Film aus Wasser vorstellen, der hinterher nur noch drin ist und der langsam in die Kammer ausgast. Und der verhindert, dass man wirklich besser wird als 10 hoch minus 9. Mhm. Und was man dann macht, ist, man heizt so eine Kammer einfach für eine Woche, das haben wir jetzt erst letzte Woche gemacht, bei 120 Grad aus. Also die wird komplett in Alufolie eingetütet. Die Kammer selber ist ungefähr doppelt so groß, also so 2,5 Meter ist sie hoch und hat einen Durchmesser von vielleicht 1 Meter. Die wird dann komplett in Heizbänder und Alufolie eingetütet und dann heizt man die auf 120 Grad für eine Woche und so kriegt man das Wasser von den Wänden ab und wenn das Wasser halt heiß ist, kann das sich nicht so gut an den Wänden festhalten und wird dann durch die Pumpen rausgezogen.
Mhm.
Bis man dann halt seinen gewünschten Druck erreicht hat. Im Moment ist unsere Kammer bei minus 10 und minus 11 und dann gibt es noch mal ein paar abgefahrene Tricks, wie man noch ein bisschen weiterkommt.
Ich habe eben schon gedacht, es wird wahrscheinlich nicht so sein, du kommst morgen zum 9 mit der Probe ins Labor, legst die da mal eben rein und 5 Minuten später kann die Forschung losgehen.
Nee, genau, leider nicht. Das wäre ja schön. Ja. Also oft sieht der Laboralltag bei uns halt wirklich da so aus, dass wir einfach an irgendeinem Teil des Setups optimieren. Weil, also man hat die verschiedenen Variablen, die man so hat, ist halt das Vakuum, das muss sehr gut sein. Der Laser muss sehr gut laufen, da braucht man eine gewisse Leistung und der muss auch sehr kurz sein, weil wir wollen ja uns wirklich kurze Zeitskalen angucken. Deswegen muss man denen auch zeitlich, wir nennen das dann kompressieren, das macht man dann über verschiedene Gläser, weil wenn man einen Laserstrahl durch Glas durchgehen lässt, dann verteilen sich die verschiedenen Farben, weil wir haben in einem Laser eine gewisse Wellenlänge, Breite. Das heißt, wir haben so einen 800 Nanometer Laser, das ist so ein roter Laserpointer, nur halt gepulst, das heißt nicht so ein dauerscheinender Laser, sondern der hat eine Wiederholrate von 250 Kilohertz, also irgendwie alle 250 Mikrosekunden kommt einmal so ein Laserpuls raus, der dann 50 Femtosekunden lang ist und der wird dann über Spiegel über den Tisch geleitet. Eventuell packe ich ein Foto davon in die Metadaten, da muss ich mal überlegen, da habe ich eigentlich ein ganz schickes, damit man sieht, wie unübersichtlich so ein Lasertisch eigentlich ist. Und der geht dann über, keine Ahnung, vielleicht 30 Spiegel über verschiedene Optiken, wo wir dann den Puls einmal, wir müssen den im Durchmesser kleiner machen, wir müssen den schon fokussieren. Und wenn man dann aber an jedem Spiegel, über den man drüber geht, dringt der Laserstrahl so ein ganz kleines bisschen in den Spiegel ein, bevor er wieder rausgeht.
Ah, ja.
Man kennt das ja in einem Prisma, dass sich dann die verschiedenen Farben aufspalten. Und das passiert halt auch bei diesem Laserpuls. Auch wenn der nur eine Breite von 30 Nanometer im Spektrum hat, kommt dann der blaue Teil, meine ich, eher raus als der rote Teil.
Mhm.
Und dadurch wird der halt immer breiter in diesem Spektrum. Und das muss man dann wieder kompressieren, weil sonst können wir nicht die, weil wir wollen spezifisch genau eine Energie anregen. Aber wenn unser Puls sehr, sehr breit wird, dann verteilt sich das über die ganzen Elektronen, die wir anregen, und dadurch verlieren wir ein Signal, weil wir dann nur noch, wir detektieren dann einfach weniger. Und dann muss man da verschiedenste Tricks machen über zum Beispiel so Prismen, um das dann wieder in die andere Richtung zu kompressieren. Die gehen auseinander, die Strahlen, und dann will man das wieder in die andere Richtung wieder zusammenführen, dass man aber dann den Fokuspunkt genau auf der Probe liegen hat.
Ja.
Und das ist dann so, da verbringt man gerne mal ein, zwei Monate mit. Man jeden Morgen kommt man ins Labor und man dreht dann so ein bisschen an kleinen Spiegeln und dann verschiebt man das Prisma um 2 Millimeter. Dann führt man eine Messung durch und in der Messung kann man dann einmal sehen, wie breit ist das Spektral, das Spektrum und zeitlich. Mhm. Da gibt es einfach eine Messmethode, die heißt FROG. Da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Im Endeffekt spaltet man dann einmal den Laserstrahl auf und guckt sich alle Komponenten einzeln an. Wie sieht das spektral und zeitlich jetzt aus? Und da kann man dann halt gerne mal 2-3 Monate immer das Prisma einen Millimeter verschieben, wieder messen, sehen, okay, ist besser oder schlechter geworden. Und dann wieder weiter, bis man dann da wirklich einen entweder Optimum findet oder sagt, das ist jetzt gut genug.
Ja, ich war auch schon mal bei euch im Labor und habe so einen Laseraufbau gesehen und habe auch schon gedacht so, Alter, ist das abgefahren? Und wie du es beschrieben hast, du hast eben da einen riesengroßen Tisch, keine Ahnung, Meter 50 breit vielleicht, 3 Meter lang. Und es hat mich so ein bisschen an manche Gesellschaftsspiele erinnert, wo du eben so Dinge zusammenbaust und dann umleitest und,
genau,
du hast und dann eben die Spiegel und Prismen. Und ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, ja, ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass die alle nötig sind, alle Spiegel und alle Prismen, die ihr da stehen habt. Aber wenn ich mir das eben anhöre, wie du das erzählst, denke ich, ja okay, ihr macht es nicht nur aus Spaß, sondern es ist eben wirklich notwendig, um dann zu dem Ergebnis zu kommen.
Genau, also das ist auch, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man diese Gesellschaftsspiele hat, wo dann sehr viele Teilchen irgendwann auf dem Tisch stehen. Wenn ein Außenstehender kommt, denkt der sich, was machen die Verrückten da eigentlich? Ja. Der kann das dann so gar nicht raushalten. Aber ich will auch ehrlich sein, ich bin mir nicht sicher, ob jeder dieser Spiegel noch notwendig ist. Aber wir arbeiten ja mit vielen Leuten in dem Labor. Wir sind aktuell 2 Postdocs und 3 Doktoranden im Labor. Und jeder hat seinen eigenen Aufbau auf diesem Tisch. Und ich weiß genau, wo meine Spiegel stehen und was alle meine Komponenten machen. Aber ich würde niemals irgendwas auf diesem Tisch einfach anfassen. Weil wenn ich irgendwem anders einen Spiegel nur verstelle um ein paar Millimeter, wundert er sich 2 oder 3 Wochen, warum nichts mehr funktioniert. Deswegen, also wir haben wir nennen ihn unseren Laser Wizard, das ist der Ping. Der weiß genau, was jeder dieser Spiegel macht. Aber wir Doktoranden, wir fassen nur unsere eigenen Spiegel an. Und alles andere an optischen Komponenten, die da stehen, lassen wir genauso, wie sie sind. Wenn die im Weg sind, dann müssen wir drum rumgehen. Deswegen wird der Aufbau dann auch beliebig kompliziert, wenn man dann einen Spiegel im Weg hat und dann braucht man 3 neue Spiegel, um da einmal seinen Strahl drumherum zu führen. Und dann ist man natürlich bei dem anderen wieder im Weg. Das ist vielleicht nicht die optimalste Methode, aber wie gesagt, wenn man so einen Tisch mal sieht, wo bestimmt 200, 300 Spiegel mittlerweile draufstehen, da kann man halt nicht mehr durch, man kann nicht wissen, was alles da drauf macht, aber man kennt seine eigenen Komponenten alle. Und man versucht zu wissen, wo der andere lang geht, dass man dem auch nicht in den Laser fasst, während der gerade misst. Weil dann verschwindet sein Signal nämlich plötzlich und dann bricht Panik aus. Und dann sagt man, oh ja, das war meine Hand.
Gut, ich meine, es gibt noch mehr Gründe, warum man nicht einen Laser blicken oder fassen sollte. Wobei ihr ja, glaube ich, Laser benutzt, wo man sich jetzt nicht mal eben
genau,
also die Haut verbrennt oder sowas.
Das ist, also wenn dir der Laserstrahl gerade aus dem Verstärker rauskommt, da müssen wir tatsächlich aufpassen. Aber dadurch, dass wir, also in dem Teil sind auch alle sehr, sehr vorsichtig, aber danach verteilen wir den Laserstrahl auf die verschiedenen Projekte und dadurch ist er dann da genug abgeschwächt, dass man mit der Hand da ohne Probleme reinfassen kann. Aber ja, mit den Augen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Also da kriegen wir auch jedes Jahr immer eine Sicherheitsbelehrung und da wird auch regelmäßig dann drauf geguckt, dass da alles in Ordnung ist. Und ja, also das ist auch die Hauptgefahrenquelle bei uns. Das ist Lasersicherheit und, aber das ist ein bisschen unterschätzt manchmal, aber die Hochspannung.
Ah, ja.
Also tatsächlich, das ist wohl immer noch die höchste Gefahrenquelle, weil wir sehr viele Hochspannungsgeräte verwenden, dass da wohl die meisten Unfälle passieren. Mhm. Aber da gibt es dann von der Uni regelmäßig sehr schöne Belehrungen, ja, die wir uns alle anhören.
Gut, aber dann kommen wir mal von den Gefahren nochmal hin zur Forschung. Stellen wir uns jetzt vor, du hast eben schon erfolgreich Monate im Labor verbracht, die Spiegel stimmen alle, das Vakuum ist in Ordnung.
Womöglich sieht die Probe noch schön aus.
Auch
die kriegen wir dann oft nämlich auch von Kollaborationspartnern vorbeigeschickt.
Ah, okay.
Und dann, also das wird dann auch im SFB, das ist ja dann wirklich, deswegen gibt es ja diese Sonderforschungsbereiche, wo viele Arbeitsgruppen zusammengefasst werden. Also wir sind jetzt hier die Experten mit dem Laser, aber wir sind nicht so gut darin, die Proben selber zu machen. Dafür würden wir dann zu AG Schleberger rübergehen. Den sage ich dann, okay, ich will jetzt eine Forschung machen. Und weil wir das mit den Metallen, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre gemacht, wir wollen das jetzt interessanter machen und wir wollen da jetzt noch Halbleiter drauf tun. Also man kennt Halbleiter, der bekannteste ist das Silizium. Aber in der Forschung sehr interessant sind im Moment sogenannte TMDCs. Das muss ich jetzt mal kurz auf Deutsch übersetzen. Übergangsmetall die Chalkogene.
So. Okay, alles klar.
Genau. Also hat man noch nie von gehört im echten Leben, aber es ist eine ganz interessante Materialgruppe, die jetzt sehr groß geforscht wird. Man hofft, dass das Silizium irgendwann ersetzen wird. Und ja, dann gehe ich halt zu denen rüber, weil wir wollen jetzt daran mal forschen und gebe denen dann unsere alten Proben mit den Metallen drauf und die können uns dann diese Kristalle da drauf. Das ist eine ganz interessante Methode. Die nehmen tatsächlich einen Tesafilm und ziehen einmal so ein Stück Kristall ab und drücken den dann auf meine Probe drauf und ziehen das wieder ab und machen das dann so lange, bis da genug Schichten abgezogen wurden, bis die Dicke die richtige ist, die ich jetzt haben will.
Ah.
Und ja, dann geht das immer so ein bisschen hin und her. Die geben mir die dann. Ich gucke dann in ein Mikroskop. Ich sage dann, die sind viel zu klein. Ich brauche größere. Mein Laser ist viel größer als eure Kristalle, die ihr mir macht.
Mhm.
Dann kriegen die wieder. Dann versuchen die noch ein bisschen, bis wir dann endlich was haben, wo ich sage, jo, da kann ich dran arbeiten. Genau, und dann kommt die in die Kammer und dann können wir endlich ein paar Experimente daran machen. Und dann, wir haben jetzt unseren Laser, wir haben eine schöne Probe. Und was wir dann experimentell tatsächlich machen ist, dass wir von hinten haben wir das eine Laserlicht, was meine Elektronen anregt, sodass sie dann quasi heiß werden und dann durch das Material fliegen und auf der anderen Seite wieder rauskommen wollen, indem ich da nochmal mit einem Laser drauf scheine. Dass die Elektronen da rauskommen, das weiß man schon sehr lange, dass man mit einem Licht auf einem Metall leuchten kann und dadurch Elektronen erzeugt. Das ist ja der photoelektrische Effekt. Das wissen tatsächlich viele nicht. Dafür hat Albert Einstein teilweise auch seinen Nobelpreis dann hinterher bekommen, durch die theoretische Beschreibung dieses Effekts. Und ja, das nutzen wir halt, dass man durch die Anregung von Licht Elektronen aus einem Metall rauslösen kann. Und diese Elektronen, die fliegen dann mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und man kann dann über diese Geschwindigkeit ganz simpel aus E ist gleich 1/2 mc² kann man ausrechnen, was die denn für eine Energie hatten.
Mhm.
Und dann können wir uns halt hinterher über die Energie Gedanken darüber machen, was mit den Elektronen passiert ist. Weil wir wissen, welche Energie diese Elektronen hatten, dadurch, dass sie mit einem Laser einer definierten Energie angeregt sind. Und wenn ich dann hinterher was anderes rauskriege, muss etwas in der Zwischenzeit passiert sein. Und dafür muss ich dann zwei Sachen machen. Einmal muss ich sogenannte Pump-Probe-Experimente machen. Also ich pumpe auf der einen Seite und ich probe dann auf der anderen.
Mhm.
Aber um dann tatsächlich daraus schöne Informationen zu ziehen, muss ich das zeitaufgelöst machen. Und das macht man, indem man den einen Laserstrahl einfach länger macht von der Wegstrecke, den er zurücklegt. Und dadurch bekommt man Zeitauflösung. Das heißt, wir haben eine kleine so eine kleine Verfahrbühne, die dann zwei Spiegel einfach nach hinten fährt. Dadurch wird der Weg von dem Laser länger im Vergleich zu dem anderen. Und dadurch kriegt man dann eine Zeitauflösung in diesen Experimenten. Der eine Laser kommt dann immer später, dann misst man wieder für 5 Minuten. Dann bewegt man das nochmal wieder einen Schritt zurück, misst wieder 5 Minuten. Und so erzeugt man dann so zeitaufgelöste Daten, dass man dann wirklich angucken kann, was passiert direkt bei der Anregung, was passiert 20 Femtosekunden danach, was passiert 1000 Femtosekunden danach, wo meist dann schon alles wieder vorbei ist.
Was genau guckt ihr euch im Endeffekt dann an? Also ihr schießt ja eben den Laser rein und habt eben den zweiten Laser, der die Abfrage macht. Also im Deutschen Pump Probe sagt man ja auch Anregungsabfrageexperiment. Was für ein Ergebnis kommt daraus?
Also wir haben bei der Anregung, erhöhen wir die Energie dieser Elektronen. Das heißt, die haben dann eine gewisse kinetische Energie. Und dann fragen wir die halt hinterher ab mit dem Laser, welche kinetische Energie haben die. Und was wir dann tatsächlich hinterher sehen ist, wir haben einen Flugzeitspektrometer und da fliegen die Elektronen einfach durch eine definierte Wegstrecke und wir haben dann ein Startsignal. Der Startsignal ist immer der Laser. Das heißt, wenn der Abfragelaser die Probe trifft, sagen wir, okay, jetzt start die Zeit, zähl. Und wenn dann hinterher das Elektron hinten auf einem Detektor auftrifft, sagen wir, okay, stopp, dann kriegen wir eine Zeit. Durch die Zeit rechnen wir dann unsere Geschwindigkeit aus und darüber gehen wir auf die Energie. Und dann können wir uns immer eine Energieverteilung der Elektronen angucken. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, man hat dann beim Zeitnullpunkt, nennen wir den, wenn beide Laser zur selben Zeit auftreffen, sieht man eine blockartige Anregung. Man hat einfach genau die Laserenergie. Das ist bei uns 1,5 Elektronenvolt. Das kann man aus der Wellenlänge dann ausrechnen. Und dann sieht man einen 1,5 Elektronenvolt breiten Block einfach an Elektronen. Und wenn man dann 50, 60 Femtosekunden wartet, streuen die höheren Elektronen mit Elektronen, die nicht angeregt sind. Das heißt, die haben einen Stoß und bei so einem Stoß übertragen die generell immer die Hälfte ihrer Energie. Das heißt, ein 1,5 Elektronenvolt-Elektron wird dann zu 2,750 Millielektronenvolt-Elektronen. Mhm. Und dann kann man halt, wenn man das sich dann zeitlich aufgelöst anguckt, sieht man, wie langsam dieses Maximum der Energie, das wird immer weiter runter sinken und die Intensität dieser niedrigen Elektronen, die wird erstmal ein bisschen mehr, aber irgendwann verschwinden die auch alle immer. Und da wird es dann halt, da sieht man dann halt dann, das muss man dann im speziellen Fall immer analysieren, was denn jetzt tatsächlich passiert. Also wir sehen generell dann immer erstmal, dass die Elektronen werden angeregt, dann sieht man die Energie der Elektronen, die hat dann die Laserenergie und danach verschwindet das Ganze wieder. Und dann, indem man die Experimente clever wählt, kann man sich halt überlegen, was passiert denn jetzt? Streuen die miteinander? Streuen die vielleicht mit den Atomen? Weil das ist eigentlich der Hauptmechanismus, wie die Elektronen ihre Energie loswerden ist. Weil erstmal die Elektronen für sich selber sind ein geschlossenes System. Das heißt, wenn ich eine gewisse Energie reingebe in das System, dann muss die erstmal dann, auch wenn die sich umverteilt, da bleiben. Und was man dann halt sieht, ist, man hat erstmal diese Umverteilung, aber danach fangen dann Streuprozesse über Phononen an. Das sind dann Atomgitterschwingungen, die dann die Energie aus den Elektronen rausziehen, bis sie dann wieder in ihren Equilibriumszustand zurückgehen, also in ihren Gleichgewichtszustand. Und dann kann man sich überlegen, okay, streuen die jetzt mit den Atomen weg? Das ist nämlich das, was man in den meisten Experimenten sich dann früher angeguckt hat, wo man einfach die Anfrage und die Anregung auf derselben Seite gemacht hat. Aber was uns jetzt interessiert ist, was passiert denn eigentlich auf dem Weg? Weil vielleicht schaffen die Elektronen das auch gar nicht durch das Material, weil das ist nämlich auch was wir sehr schön sehen, ist, je dicker wir unser Material machen, je weniger Elektronen kommen überhaupt am Ende an, wo wir sie fragen, weil die fliegen dann durch das Material und streuen mit einem anderen Elektron, aber dadurch, sie verlieren nicht nur Energie, dann ändern sie auch ihre Richtung. Ja. Und was man dann halt sieht, ist, je dicker man das Material macht, je geringer wird quasi der Winkel an Elektronen, die das überhaupt bis zur Oberfläche schaffen. Weil wir können uns unseren Laser hinten immer wie so eine Punktquelle vorstellen, die Elektronen einfach beliebig in jede Richtung feuert. Und wenn man dann sich das wie so eine Kugel vorstellt, die man ausbreitet, je weiter man dann weggeht von dieser Kugel, wenn man eine flache Oberfläche sich dann vorstellt, je geringer wird dann dieser Querschnitt der Kugel, den man tatsächlich dann hinterher abfragt. Das heißt, je dicker ich das mache, je weniger Elektronen fliegen tatsächlich noch bis zur Oberfläche durch. Mhm. Und dann hat man halt, da wird es dann interessant, ist, weil man ein Zusammenspiel immer aller Mechanismen hat. Man sieht nicht immer nur eins, sondern wir haben dieses Problem, dass die Elektronen, die kommen nicht mehr an, die verschwinden einfach irgendwo. Die streuen aber auch mit dem Gitter und verschwinden, die streuen miteinander. Sie können aber auch elastisch miteinander streuen, wo sie keine Energie verlieren, aber ihren Weg ändern. Mhm. Und dann muss man halt immer clever einen Parameter variieren, um dann eine Aussage über einen dieser Effekte machen zu können. Mhm. Und was wir dann in unserem letzten Paper gemacht haben, ist, wir haben verglichen, was ist denn, wenn man sich die vorderseitige und die rückseitige Anregung anguckt, ist das überhaupt ein Unterschied? Macht das einen Unterschied, ob man durch das Material durchgeht oder direkt vorne an derselben Stelle anregt? Weil das ist, man denkt erstmal trivial, ja, das sollte einen Unterschied machen, aber das ist jetzt nicht so direkt klar auf so einer fundamentalen Ebene, aber man hat dann tatsächlich gesehen, ja, da ist ein großer Unterschied, aber was uns überrascht hat, ist, dass der große Unterschied war, dass wenn wir die Elektronen direkt an der Oberfläche anregen, verschwinden die sehr, sehr effizient einfach nach hinten weg, dass die wir nennen das dann die Relaxation, quasi wie schnell so ein Elektron wieder in den Grundzustand geht, wie schnell wir wieder das Signal des Grundzustand des Gleichgewichts sehen. Das passiert sehr, sehr viel schneller, wenn man die Elektronen direkt an der Oberfläche vorne anregt, als wenn man die erst hinten durch das Material schickt. Mhm. Weil dann kommen viel länger noch Elektronen nach, die streuen dann miteinander und die brauchen länger, um anzukommen. Und wir sehen dann sehr viel später noch Signal. Aber wenn wir direkt vorne anregen, dann verschwinden diese Elektronen einfach in die Tiefe des Materials sofort. Ja. Das passiert dann, und da haben wir dann auch gesehen, dass das bei den dünneren Schichten sogar noch schneller passiert. Aber das liegt dann daran, dass wir im Gold haben wir sehr wenig Streuraten, deswegen haben wir das ja gewählt, damit wir da lange die Elektronen beobachten können. Aber wenn jetzt unser Eisen immer näher kommt, hat das Eisen richtig wie so ein Sink, fällt mir jetzt das deutsche Wort gerade nicht ein.
Eine Senke.
Obwohl das halt nicht so eine schöne Umschreibung ist, aber eigentlich schon. Das hat wie so eine Klippe für die Elektronen gewirkt, weil sobald die einmal in dem Eisen drin waren, sind die sofort verschwunden. Mhm. Die haben richtig, also das ist nichts wieder aus dem Eisen zurückgekommen. Das heißt, wenn du im Gold warst, dann gibt es immer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron streut und wieder zurückfliegt. Dass es einfach quasi seine Richtung einmal ändert. Und dann kann man es länger noch beobachten, weil es wieder zur Oberfläche zurückkommt. Aber sobald das Eisen sehr nah kam, ist alles im Eisen sofort verschwunden. Und wir haben angeregt und die waren direkt alle wieder weg.
Ich habe gerade bei deiner Erzählung auch so ein bisschen an einen Flipper-Automaten denken müssen. Und da hast du diese Backen, die du über Knöpfe bedienen kannst, die Kugel genau. immer wieder hoch werfen. Und du hast eben die anderen Stellen, wo die Kugel abprallt und dann hier nochmal irgendwo gegenprallt. Das ist dann ja auch so ein bisschen wie der Kollisionskurs. Dann hast du zwischen den Backen.
Genau, hat man ja genannt. Dieses Loch. Und das ist eigentlich sehr schön, dann je näher man das Eisen macht, je weiter werden diese zwei Flipper dann auseinander. Mhm. Das heißt, wenn man dann sehr viel Gold hat, dann sind die sehr nah und man kann sehr oft diese Elektronen wieder irgendwo da rumfliegen sehen. Aber wenn man dann das Eisen sehr nah ranholt, dann sieht man wirklich, wie da ist einfach dann dieses riesige Loch und man sieht immer, wie der Ball einfach in der Mitte durchfällt und man kann nichts machen, das ist einfach sofort weg. Mhm. Wenn wir von hinten anregen und wir erhöhen die Materialdicke, dann hat man mehr von diesen Streuprozessen. Und da gibt es dann eine Terminologie, die nennt man einmal den diffusiven Transport. Das ist das, was man halt auch auf größeren Längenskalen kennt, wo, wenn man halt irgendwo einen Wärmefluss hat, das nennt man ja meist dann diffusiven Transport, weil man hat irgendwo eine Wärmequelle und dann wird das durch viele Streuprozesse irgendwo übertragen. Das nennt man dann diffusiven Transport. Und ballistisch kommt daher, dass man halt keine Streuprozesse hat, sondern wenn man etwas wirklich Ballistisches hat, dann fliegt das einfach unverändert mit seiner gewissen Energie und Geschwindigkeit dann durch das Material oder was auch immer durch und wird halt nicht irgendwo abgelenkt. Und die große Frage ist halt, weil dieser ballistische Transport, das ist das, was uns eigentlich so interessiert. Weil der diffusive Transport ist relativ gut verstanden und man hat aus einer vorherigen Forschungsarbeit von meinem Mitdoktoranden hat man dann gesehen, okay, wir sehen Signaturen dieses ballistischen Transportes, dass Elektronen ohne Streuprozesse durch dieses Material fliegen, weil das wurde schon mal vor 10, 20 Jahren behauptet, dass sie das beobachtet haben. Aber wir haben das dann nochmal mit unserer Methode nachgemessen und haben dann gesagt, das ist nicht so richtig wirklich ballistisch, sondern wir nennen das dann quasi ballistisch, weil es gibt nur wenige Streueffekte, aber wir sehen diese Streueffekte halt. Mhm. Und dieser ballistische Transport, der ist noch ein bisschen, der gleitet uns durch die Finger. Also wir wollen das zeigen, dass es den gibt und das ist auch relativer Konsensus, dass es den geben muss. Diese Elektronen haben eine gewisse Länge, in der sie ohne Streuprozesse fliegen, aber das wird, und dann gibt es dann Theorierechnungen zu, die sagen, je geringer diese Energien sind, die ein Elektron hat, je länger ist der Weg, den er zurücklegen kann, bevor es ein Streuprozess zurücklegt, also ein Streuprozess vorkommt. Und deswegen haben wir dieses Experiment auch so designt. Also es wurde vorher, ich habe jetzt gesagt, wir haben rotes Licht benutzt mit 1,5 Elektronenvolt. Davor hat man mit blauem Licht gearbeitet. Das hatte dann so 2 bis 3 Elektronenvolt. Und dadurch sieht man dann nur höher energetische Elektronen, weil man halt die direkt in den höheren Zustand angeregt hat. Aber auch bei der Abfrage ist das dann wichtig, welche Lichtfarbe man verwendet. Und in den ersten Experimenten konnte man dann wirklich nur diese wirklich sehr, sehr schnellen Elektronen sich angucken. Und da hat man dann halt einen Trend gesehen, dass das langsam in Richtung dieses ballistischen Prozesses ging. Aber man konnte ihn nicht mehr beobachten, weil dann irgendwann einfach in den Daten wirklich, da ist man dann limitiert von der Laserwellenlänge und man sieht nur bis in dem Paper, glaube ich, 0,8 Elektronenvolt runter. Und wir wollen halt wirklich dazu muss ich jetzt sagen, diese Energie, das ist immer referenziert, weil das ist ja immer relativ, wie viel Energie etwas hat. Wir beziehen uns da immer auf die Fermi-Kante. Und die Fermi-Kante ist im Endeffekt immer der höchste besetzte Zustand in dem Gleichgewichtszustand. Das heißt, wir haben das Metall, das hat ja eine gewisse Anzahl Elektronen und das füllt von unten die Zustände alle auf, bis es dann bei der Fermi-Kante ankommt. Das sind die letzten vollen Zustände und darüber gibt es dann diese unbesetzten Zustände, die wir dann benutzen, um unsere Elektronen durch das Metall zu schicken. Mhm. Und wir wollten dann jetzt halt dann wirklich richtig nah an die Fermi-Kante ran. Wir haben dann auch die Fermi-Kante selber beobachtet. Das hat das Experiment sehr viel komplizierter gemacht, weil in den vorherigen Experimenten hat man sich nur angeregte Elektronen angeguckt. Und das hat dann den schönen Vorteil, dass man sehr wenig Rauschen in den Daten hat. Man hat keinen Hintergrund, weil in den unbesetzten Zuständen ist nichts. Das heißt, wenn kein Laser da ist, zeigt der Detektor 0. Und wenn dann die Elektronen, dann der Laserpuls die Elektronen anregt, dann kommt ein riesiges Signal, weil plötzlich ganz viele Elektronen in diesen Zuständen sind. Aber was wir dann gemacht haben in den neuen Experimenten ist, dass wir uns auch die besetzten Zustände mit angeguckt haben, dass wir wirklich genau an diese Kante schauen können. Und dadurch hat man dann aber immer einen tierischen Bulk an Hintergrundelektronen, die uns eigentlich nicht interessieren, die einfach immer da sind. Und da kann man dann von so, wir haben Zählraten, also wir zählen einzelne Elektronen in unseren Experimenten und wir haben da 60.000 Elektronen, die wir so die Sekunde sehen. Und von diesen 60.000 Elektronen sind dann 10 die interessanten.
Wow.
Ja. Also es ist wirklich dann auch so ein bisschen, man muss sich dann hinterher im Rauschen ein bisschen was einbilden, als man das erste Mal das Signal finden wollte.
Ja.
Das war nämlich die erste Schwierigkeit dann auch, dass wenn man nicht weiß, wo dieser Überlapp ist, weil wir können das von, also man muss das auf ungefähr 10 bis 50 Mikrometer genau die Laserpfade einstellen, dass sie gleich lang sind, damit das zusammen ankommt.
Mhm.
Und man kann das halt so mit Hand und Auge plus minus einen Zentimeter, vielleicht einen halben Zentimeter einstellen.
Ja.
Und den Rest fährt man dann einfach immer wieder drüber und man hofft, dass man diese Elektronen sieht und dass man dann in diesem Rauschen nicht sich dann was einbildet, sondern wirklich diese schönen 10 Elektronen sieht und dann sagt so, jetzt genau an dem Punkt eine Stunde lang messen und dann sieht man, ob da tatsächlich ein Signal ist.
Wow.
Das war auch wieder, also das hat uns, das kann man sich manchmal nicht so ganz vorstellen. Also ich habe das in meiner Masterarbeit dann gemacht und die Masterarbeit geht ja ein Jahr und wir haben 3 Monate lang das Setup eingestellt und danach haben wir 6 Monate lang nach diesem Rauschen gesucht. Und als wir das dann gefunden haben, haben wir die Messdaten, die ich in der Masterarbeit dann verwendet habe, in 5 Tagen aufgenommen. Das heißt, da war ein halbes Jahr lang war nichts. Ich hatte nach 9 Monaten immer noch keinen einzigen Datensatz. Und dann, das war genau um die Weihnachtszeit, am 23.12., das werde ich dann auch nie vergessen, habe ich endlich dieses Signal gesehen. Und dann habe ich noch bis, ich glaube, 4 Uhr in der Nacht gemessen, bis dann schön in den Weihnachtstag rein.
Fröhliche Weihnachten.
Genau, da war ich dann auch glücklich. Aber ich bin dann tatsächlich auch nach den Weihnachtstagen direkt wieder ins Labor gegangen, weil es dann gerade da war. Ja. Weil dann will man auch nicht, dass jetzt, dass wieder irgendwas, der Laser, der ist sehr empfindlich auch, den muss man dann immer wieder neu einstellen und es war dann da und dann misst man durch. Dann war ich am 27. war ich wieder im Labor und habe dann bis quasi über Neujahr, habe ich nur ein Neujahr nochmal wieder einen Tag frei gemacht und sonst quasi durchgemessen da und alles aufgenommen, was gerade ging, bevor es wieder weg ist.
Also da kann ich mir vorstellen, wie happy man in dem Moment dann sein muss, wenn man eben das Signal sieht. Denk aber auch, wow, also wie zäh man dann ja auch sein muss, wie widerstandsfähig man sein muss, frustrationstolerant.
Man muss halt wirklich an das glauben. Also ja. da muss man auch viel Vertrauen haben, dass man sich sicher ist, dass man etwas richtig gemacht hat. Ist, weil man geht gerne dann auch, was man nicht machen darf, ist zu sagen, vielleicht habe ich in der einen Messung doch nicht richtig hingeguckt und das nochmal überprüfen, weil man muss im Endeffekt, es gibt immer 2 Variablen, man muss die Laser, die müssen übereinander liegen. Die sind halt 100 Mikrometer groß und die müssen genau übereinander liegen. Und sie müssen halt in der Zeit, müssen sie genau dieselbe Weglänge haben. Und man muss dann wirklich sagen, nein, die liegen übereinander, da gucke ich mir nicht wieder an. Das muss jetzt an diesem zeitlichen Teil liegen und da immer wieder dran arbeiten.
Und wenn ich mir das vorstelle, also auch um das nochmal so ein bisschen sinnbildlicher zu haben, wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, Peter, hier, da hat jemand 60.000 Ü-Eier hingelegt, in 10 davon ist das drin, was du suchst. Und jetzt finde die 10
genau,
Überraschungseier in den 60.000, da hast du zu tun.
Genau. Und er gibt dir immer die Möglichkeit, du kannst auch hier diesen neuen Haufen von 60.000 Ü-Eiern haben. Vielleicht ist das ja der richtige, weil du bist dir ja nicht sicher, ob in den Ü-Eiern diese 10 drin sind.
Ja.
Da muss man dann wirklich viel Vertrauen auch in das System haben und sich denken. Und da ist es dann auch wichtig, dass man seinen Laborpartnern vertraut, weil nicht jeder alles macht, sondern man muss wissen, als dann morgens der Yassin, mein Partner damals, gekommen ist, der hat den Laser ordentlich eingestellt. Das gucke ich mir erst gar nicht an, sondern ich gehe direkt mit dem Laser auf die Probe und überlappe die beiden Strahlen und messe dann einfach durch und hoffe, dass der keine Kacke gebaut hat morgens. Mhm. Weil wenn ich das dann, weil er hat dann wahrscheinlich 3-4 Stunden morgens den Laser eingestellt und wenn ich dann sage, ja, weiß ich nicht und mir das auch nochmal 4 Stunden angucke, dann ist schon wieder nachmittags, bevor ich dann überhaupt anfange, irgendwas zu messen.
Und damals am 23.12., du siehst dann aber schon relativ direkt, wenn das mit dem Signal da geklappt hat oder musst du dann nochmal eine Auswertung am Computer machen und siehst dann eben erst?
Nee, also das ist auch wirklich, das ist dann das Schöne daran, das wird direkt schon alles in einem vorgefertigten Programm alles umgerechnet. Wir kriegen ja erstmal die quasi die Zeiten, wie die Elektronen ankommen, aber das wird dann direkt ausgerechnet in der Energie und in dann die Zeit, wo jetzt gerade diese Verschiebebühne ist. Und wir sehen das dann wirklich wie so ein Bild. Das ist immer ein buntes Bild, wo man hat auf der Y-Achse hat man die Energie und auf der X-Achse hat man die Zeit, wo jetzt die beiden Strahlen miteinander verschoben sind. Und man sieht das dann wirklich direkt im Bild. Aber man muss dann so eine Messung dauert 10 Minuten in etwa und nach 3 Messungen kann man es sehen. Dann kann man sagen, das ist jetzt nicht mehr irgendwie statistisches Rauschen, weil man sieht halt immer halt auch irgendwelche Hintergrundsignale vom Detektor selber, sondern so, also nach einer halben Stunde ungefähr kann man dann sagen, das ist jetzt ein Signal oder nicht. Also messe ich jetzt weiter oder die nächsten 10 Pikosekunden sich jetzt angucken. Mhm. Weil wir können das so auf eine Genauigkeit von in etwa plus minus 100 Pikosekunden einstellen und dann geht man halt, weil das Signal dauert in etwa 50 Femtosekunden, also eine Pikosekunde sind da 1000 Femtosekunden und dann suchen wir halt in Schritten von in etwa 20 Femtosekunden. Das ist schon knapp, weil dann hat man so 2-3 Datenpunkte nebeneinander. Das könnte dann schon wieder ein bisschen Rauschen sein. Mhm. Da muss man dann immer, das ist dann die Kunst dabei. Da gehen dann auch die Meinungen auseinander. Also mein Kollege, der nimmt dann lieber tatsächlich 5 Femtosekunden, dass er wirklich viele Datenpunkte hat, aber er kann dann wenig in einer Zeit sich angucken und ich nehme dann lieber immer breitere Zeitschritte und sage, okay, ich gehe jetzt lieber schnell einmal drüber, vielleicht habe ich Glück, vielleicht nicht und dann schreibt man sich auch immer auf, hier habe ich mir was eingebildet, das wird dann aufgeschrieben und dann guckt man hinterher nochmal genauer hin. Und dann ist man immer wieder sehr enttäuscht, wenn da dann doch nichts war und man war sich aber so sicher, dass das ein Signal ist. Und ja, und das macht man dann mal so für ein paar Monate und guckt immer wieder einfach nur auf den Bildschirm und dann immer natürlich einmal wieder rückchecken wieder, ist der Laser noch in Ordnung, ist die Probe ordentlich, müssen wir vielleicht mal einen anderen Punkt nehmen, weil der Laserstrahl, der verändert auch gerne mal die Probe. Das heißt, man muss immer mal alle paar Stunden an einen neuen Punkt gehen, weil wenn die Probe dann irgendwann die altert und dann wird das Signal immer schlechter, was die Probe gibt und dann muss man halt immer mal schauen, ist das jetzt vielleicht einfach nur, das hatten wir auch oft, da dachten wir haben es jetzt gefunden, dann hat aber nur einer auf der anderen Seite gegen den Tisch getreten und dadurch ist dann einmal so ein Signal erschienen. Und ja, dann...
Habt ihr dem dann vors Schienbein getreten dafür?
ja, also das ist auch die heilige Regel, nie in die Nähe des Tisches oder der Kammer gehen, wenn gerade gemessen wird. Ja. Weil allein schon, wenn man in die Nähe des Detektors geht, können die elektromagnetischen Felder von dem Handy oder so, was man gerade mal dabei hat, gerne auch mal ein Signal auslösen.
Okay.
Ja. Und da wird man dann auch schnell mal ungehalten.
Ja. Mich würde jetzt noch eine Sache interessieren, die du eingangs erwähnt hattest. Was ihr hier macht, was wir hier machen, ist ja Grundlagenforschung. Und da wird immer sehr gerne gefragt, ja, wofür denn? So, was soll der Quatsch oder was bringt uns das? Und genau. Dann wird eben oft gesagt, ja, wir werden damit die Welt verändern, es dauert nur noch ein bisschen. Aber Grundlagenforschung hat an sich für sich eben schon einen Wert, Neugierforschung. Und man weiß einfach nicht unbedingt, wohin das führt. Aber viele Erkenntnisse, die wir heutzutage haben, auch viele Anwendungen, die wir haben, basieren eben auf Grundlagenforschung. Du hattest ja schon gesagt, du siehst Anwendungen so am Horizont in 10 Jahren ungefähr vielleicht. Was für Anwendungen könnte es denn da geben?
Wenn man natürlich immer unsere Komitees fragt, wenn wir mal wieder Gelder brauchen und irgendwo wieder mal 50.000 Euro von Steuergeldern verfeuern, um uns einen neuen Detektor zu kaufen, dann wird zuallererst erstmal gesagt, was wir wirklich irgendwann sehen, was wir in 5 bis 10 Jahren verbessern wollen, ist einmal die Solartechnik, weil wir halt wirklich mit diesen Silizium-basierten Technologien da wirklich an die Grenzen stoßen, wegen den Absorptionen in dem Silizium. Da kann man nur beliebig viel mit spielen, deswegen brauchen wir jetzt diese neuen Materialien. Also einmal das und noch ein wichtiger Grund ist, man kennt ja Moore's Law, die Transistoren auf so einer Platine, die verdoppeln sich halt immer, aber das verlangsamt sich jetzt ja auch immer mehr, weil wir jetzt in diese wirklich Nanoskalen kommen bei diesen Transistoren auf so einem Chip. Und jetzt wird halt unsere Forschung da wirklich sehr, sehr wichtig, weil jetzt dieses Elektronenverhalten komplett anders ist. Das ist... Früher hatte man halt irgendwo diese mikrometergroßen Transistoren und da konnte man einfach sich einen Widerstand vorstellen, der da irgendwie drin ist und das mit ganz normaler Elektrizitätslehre dann erklären. Aber jetzt auf diesen wirklich winzigen Skalen, wo wir sind, werden dann halt wirklich diese Quanteneffekte wichtig. Und da ist halt das, wo wir jetzt wirklich dran forschen wollen, ist zu verstehen, was machen die Elektronen auf diesen wirklich kleinen Skalen und nicht nur, was machen die da, sondern wie können wir die manipulieren? Mhm. Wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen, um jetzt noch bessere Computer zu erfinden? Da wird natürlich dann immer Quantencomputing in den Raum geworfen. Das ist ja quasi dieser heilige Gral, nach dem wir streben, wo wir dann die Quantenzustände alle so gut kontrollieren können, ist, dass wir irgendwo mit einem so einem Quantenbit dann ein Rechenzentrum ersetzen können. Und ja, das ist das, wo wir hingehen wollen, ist wirklich hinterher, dass wir in der Solartechnik und auch in der Transistorforschung da den neuen Intel-Chip dann hinterher mitentwickelt haben.
Ja, sehr cool. Gibt es noch was, worüber du sprechen willst? Oder sagst du, ach, das war jetzt schon mal eine schöne runde Nummer?
Also wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich vielleicht noch ein bisschen was über die Proben erzählen.
Ja, gerne. Da hast du ja auch schon erwähnt, dass die Proben auch gar nicht so leicht herzustellen sind.
Und das ist ja auch dann, finde ich, ein ganz spannender Aspekt, weil da komme ich ursprünglich her, weil ich bin ja eigentlich kein Physiker. Das finde ich nämlich auch nochmal wichtig zu sagen, ist, dass mein Cousin hat mich nämlich auch letztens gefragt, was er denn studieren soll, und er wollte unbedingt Chemie studieren. Mhm. Ich habe ihm da so ein bisschen eigentlich von abgeraten. Ich habe gesagt, wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich Maschinenbau nehmen oder Physik, weil mich hat es dann ja hinterher in die Physik verschlagen und ich kam tatsächlich aus dieser Probenvorbereitung. Also meine Arbeit in der Chemie früher war das Herstellen der Proben für den Arbeitskreis hier in der Physik. Und da haben dann halt zwei Doktoranden, waren das vor mir, die an dieser, das nennt man Molecular Beam Epitaxy, ist dann molekularer Strahlverdampfer. Warte, ich schaue das mal einmal fix nach.
Ja, das ist immer die Sache, wenn man dann doch die englischen Begriffe im Alltag verwendet, kann das im Deutschen auch schon mal ein wenig anders aussehen.
Molekularstrahlepitaxie. Okay, auf jeden Fall in der Chemie, da machen wir dann diese Molekularstrahlepitaxie und das ist im Endeffekt eine Methode, in der man ein Metall verdampft und dann die in auch diesem Ultrahochvakuum fliegen dann diese Ionen durch das Vakuum, und wenn man die Probe weit genug wegmacht, werden nur noch sehr wenige Atome hinterher die Probe treffen, wo die dann auf die kalte Probenoberfläche treffen und dadurch sofort wieder kristallisieren. Und das, was ich immer ganz interessant daran finde, ist, man kann einen Metallstab zu verdampfen, ist jetzt nicht wirklich eine Kunst. Wir legen da eine hohe Spannung an und dann wird da noch ordentlich Strom drauf gegeben und dann schmilzt halt dieser Eisenstab und wir können da sehr schön diese Filme mit dampfen. Aber was eine sehr lange Probenstellung war, ist, wie viel verdampfen wir eigentlich gerade? Weil das ist dann sehr untrivial. Was kommt denn jetzt eigentlich da raus? Wie viel trifft noch die Probe? Und da waren dann die Hauptprobleme, die Dicke konnte man dann relativ gut dadurch bestimmen. Es gibt so Schwingquarze. Das sind Quarzkristalle, die werden mit einem Frequenzgenerator getrieben. Und die haben eine gewisse Eigenfrequenz, die dann sich, darauf pendelt sich dann dieser Frequenzgenerator ein. Und diese Frequenz ist abhängig von dem Material, was da drauf ist. Das heißt, wenn man Gold auf diesen Quarz drauf dampft, verändert sich die Frequenz. Mhm. Und das war dann der erste Doktorand, der hat dann nämlich da immer wieder Gold einfach drauf gedampft auf diese Quarze und hat dann geguckt, wie ist die Relation zwischen einem Nanometer Gold in einer Frequenzänderung, die dann bei 80 Hertz pro Nanometer lag. Und da haben wir dann lange mit dem ICAN zusammen dran gearbeitet. Da wurde dann auch wieder schön, das ist dann der Vorteil, wenn man hier an so einer großen Uni ist und man hat direkt ein ganzes Forschungszentrum, das sich darauf spezialisiert, diese mikroskopischen Strukturen zu analysieren. Mhm. Da haben wir dann eine relativ triviale Methode verwendet. Wir haben einen Draht über die Probe gelegt, haben dann was aufgedampft und dadurch erzeugt man so einen Graben.
Ah, ja.
Und den kann man dann mit atomarer Kraftmikroskopie.
Atomic Force.
Ne? Atomic Force Mikroskopie, einem AFM. Das ist eine bildgebende Methode, in der quasi eine Nadel über eine Probe gezogen wird und dann kann man die Kraft auslesen und dadurch kann man halt ein Höhenprofil in einem 3D-Bild erzeugen von so einer Probe.
Genau, ist so ein bisschen eigentlich wie eine Schallplattenspiele, der eben über die Schallplatte geht, die Nadel und dann eben auch Töne erzeugt.
Genau, und dann, wenn man diese, da wird dann ja ein Ton aus dieser elektrischen, das erzeugt ja, glaube ich, eine Spannung, die dann ausgelesen wird und das wird dann in Ton umgesetzt. Mhm. Und beim AFM kann man das dann halt verwenden, um zu gucken, wie hoch oder tief ist die Nadel gerade und dann kann man einen Höhenunterschied daraus berechnen. Und dann sind wir halt wirklich mal über diesen Graben drüber gegangen und dadurch konnte man dann gucken, wie tief war denn jetzt diese, also wie dick war die Probe, die wir gemacht haben. Und da wurde dann auch 20, 30 dieser Proben immer wieder gemacht, immer wieder hingeschickt, neu kalibriert, wieder eine neue gemacht, geguckt, passt das jetzt? Und dann hatte man raus, okay, wir wissen jetzt, wie dick das ungefähr ist. Dann war aber das zweite Problem, diese Verdampfer, die sind wie eine Punktquelle, die in alle Richtungen strahlen. Und was dann beobachtet wurde, ist, dass auf der Probe hatte man in der Mitte ganz viel und dann ist man in die Ränder, wird das immer weniger. Und man hatte dann einen riesigen Gradienten in dieser Probe. Und das hilft dann den Leuten hier wieder nicht, die wirklich sagen, wir brauchen 5 Nanometer. Nein. Plus, minus, am besten 0. Plus, minus 0,1 ist noch okay. Aber wenn du denen dann eine Probe gibst, wo du sagst, die ist am Rand, hat die 2 und in der Mitte hat die 10, aber wo so genau, wissen wir jetzt nicht. Das reicht denen dann nicht und dann wurden da verschiedenste Konfigurationen ausprobiert, bis man das wirklich hingekriegt hat. Eine Nanometer dicke Fläche über einen Zentimeter breit aufzudampfen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Zentimeter breite Probe, die aber nur Nanometer dicke Filme darauf liegen hat, die dann auch plus minus 0,2 Nanometer haben sollen. Das war halt dann da sehr viel gearbeitet und da gibt es auch dann einige schöne Publikationen zu, wie das dann gezeigt wurde, dass das funktioniert. Eine schöne Änderung, die mein Vorgänger dann noch eingeführt hat, ist, der hat sich ein Maskensystem überlegt, dass er, weil das Problem ist, wenn man immer so eine Probe dann zu dampfen, dauert 2 Wochen und dann gibt man die denen und dann sagen die, das ist mir jetzt aber 2 Nanometer zu dick, da können wir nichts mit anfangen. Mhm. Deswegen hat er sich schön überlegt, ist, wenn wir die Probe immer so ein bisschen abdecken, können wir direkt viele verschiedene Schichtdicken da drauf dampfen. Und die ersten Designs, die hatten dann 9 verschiedene Flächen. Und dann das Letzte, was wir da jetzt gemacht haben, ist, dass wir wie eine Treppe einfach aufgedampft haben. Wir haben dann immer, wir haben die erste Fläche aufgedampft von, sagen wir, 5 Nanometern. Und danach haben wir die Maske langsam darüber geschoben. Also wirklich wie so ein Block, der dann da langsam vorgeht, sodass der das verdeckt, dass man nur noch den hinteren Teil der Probe bedampft. Und dann haben wir den immer 200, 300 Mikrometer weitergeschoben und haben den dann hinterher 40 Stufen da drauf gedampft. Die Probe, die habe ich jetzt auch noch. Die kann ich für meine Experimente leider nicht mehr verwenden. Die ist sehr, sehr schön. Ich bin auch stolz drauf, weil ich die selber aufgedampft habe. Aber die ist jetzt für uns nicht mehr so schön, weil die bei den Schlebergern, die können da nicht ihre Kristalle so schön drauf tun. Ja, beziehungsweise die drücken da dann einmal mit ihrem Tesafilm drauf und dann passiert da sonst was mit diesen Stufen. Ja. Weil das Gold ist ja auch sehr weich und wir vermuten, dass wenn man dann die Kristalle da drauf legt, dass das einfach in alle Richtungen sich dann verschiebt und man dann eine komplett undefinierte Fläche hat. Und das ist immer sehr, sehr kritisch. Man muss wirklich wissen, auf welcher Dicke arbeitet man gerade. Mhm. Weil wenn man nicht weiß, welche Dicke man quasi gerade spektroskopiert, kann man den Datensatz hinterher nicht wirklich einordnen, wo der denn jetzt reinpasst in die Daten, die man schon hat.
Ja. Ja. Ja, sehr cool. Also ein sehr, sehr schöner Einblick in deine Laborarbeit. Bist du jetzt schon irgendwie bald dabei, zusammenzuschreiben? Oder?
Nee, ich bin jetzt mit meinem 2. Jahr gerade fertig. Also ich bin jetzt der Halbzeit und ich habe da auch schon mal so mit meinem Professor drüber gesprochen, weil in der Physik ist die durchschnittliche Promotionsdauer ja leider nicht bei 4 Jahren, sondern ich glaube, der SFB ist zwar relativ gut, aber wir sind immer noch so bei, glaube ich, 4,5 bis 5 Jahren für eine Promotion, obwohl die da, glaube ich, auch viel für tun, dass man schneller fertig wird. Das ist ein großes Ziel hier in der Forschung. Weil man hat halt erkannt, die Physiker brauchen alle ewig und da muss man was dran tun. Und ich bin jetzt noch mal eine große Messkampagne dran, da sind wir jetzt mit am Starten. Und dann haben wir noch mal ein Experiment tatsächlich in Amerika, weil wir Kollaborationspartner in Stanford haben. Ja. da wollte ich dann auch nochmal einen dreimonatigen Aufenthalt machen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, mal zu sehen, wie die Forschung da läuft, weil man hört da ja vieles, dass die sehr angestrengt arbeiten, und das werde ich dann mal erster Hand sehen, ob die mit unseren Laboren mithalten können hier in Duisburg.
Ja, sehr cool. Dann kannst du vielleicht mal irgendwann in einer weiteren Podcast-Episode auch da mal noch von den Erfahrungen berichten.
Ja, gerne. Das ist bestimmt auch interessant für Leute, die sich das vielleicht auch mal überlegen.
Ja. Ja. Nee, cool. Dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst, und weiter viel Erfolg auf das weitere Momente, wie der 23. Dezember folgen.
Ja, hoffen. Vielleicht ja jetzt auch wieder. Also ich fange jetzt gerade an zu messen. Vielleicht wird es ja nochmal ein schöner Tag für mich dieses Jahr.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand den auch sehr interessant, den Workshop. Also falls da irgendwann hier nochmal ein Hörer ein Angebot kriegt, das auf jeden Fall annehmen. Das ist sehr cool zu sehen. Ja, und dann hoffe ich, sieht man sich nochmal in einer neuen Folge.
Ja, sehr cool. Bis dann.
Okay, tschüss.